Ich habe einige gruselige Geschichten über Airbnb gehört und dachte, ich teile diese, die mir selbst passiert ist. Ich habe ein Haus in der Nähe der Innenstadt meiner Stadt. Es ist ein Reihenhaus, das an einer Seite mit dem Haus meines Nachbarn verbunden ist. Es hat einen kleinen Hinterhof und eine noch kleinere Vorderseite. Damals lebte ich alleine und das passierte vor etwa 6 Jahren. Ich plante, an einem Sommerwochenende meine Eltern zu besuchen. Sie wohnen in einer kleinen Stadt in Michigan. Ich wohne in Tennessee. Ich freute mich darauf, Zeit mit ihnen zu verbringen und mich etwas zu entspannen. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, mein Haus während meiner Abwesenheit zu vermieten, um etwas zusätzliches Geld zu verdienen. Nachdem ich es bei Airbnb eingestellt hatte, bekam ich mehrere Anfragen von potenziellen Mietern. Ich suchte eine verantwortungsbewusste und vertrauenswürdige Familie, also las ich jede Nachricht sorgfältig durch. Ich setzte einen relativ niedrigen Preis, um mehr Auswahl zu haben. Eine Familie erregte meine Aufmerksamkeit. Es war eine junge Familie, die sagte, sie kämen in die Stadt, um Freunde zu besuchen. Sie hatten einige positive Bewertungen von früheren Airbnb-Aufenthalten, also fühlte ich mich sicher, dass sie gut auf mein Haus aufpassen würden. Ich kommunizierte mit den Mietern über Airbnb und regelte alles darüber. Es war das erste Mal, dass ich das machte, also lernte ich dabei. Ich ließ einen Schlüssel in einer verschlossenen Box und sagte ihnen, sie sollten mir eine Nachricht schicken, falls sie etwas bräuchten. Ich fühlte mich mit der Vereinbarung wohl und fuhr los nach Michigan, um meine Eltern zu besuchen. In der zweiten Nacht meiner Reise erhielt ich eine SMS von einem meiner Nachbarn, Blake, der gegenüber wohnte. Er sagte mir, es gebe eine wilde Party in meinem Haus und er sei besorgt. Blake sagte, er sei kurz davor, die Polizei zu rufen, wollte mich aber vorher informieren. Wir standen uns etwas näher, aber ich hatte ihm nicht erzählt, dass ich weg wäre. Ich war schockiert und entsetzt. Ich bat Blake, die Polizei zu rufen. Ich fühlte mich hilflos und frustriert. Ich war hunderte Kilometer entfernt und konnte nichts tun, um die Party zu stoppen oder mein Eigentum zu schützen. Ich bat Blake, mich auf dem Laufenden zu halten, aber ich hörte mehrere Stunden lang nichts von ihm. Ich versuchte, ihn anzurufen, aber er ging nicht dran. Es war schon spät. Wahrscheinlich war er schlafen gegangen. Ich war die ganze Nacht über sehr besorgt. Ich schlief kaum und hatte einen Kloß im Magen. Ich konnte mir nicht vorstellen, was das Schlimmste sein könnte. Zerstörte Möbel, gestohlene Sachen. Ich fühlte mich verletzt und wütend. Wie konnte jemand so etwas meinem Zuhause antun? Am nächsten Morgen rief ich Blake wieder an. Er antwortete schließlich und sagte, die Party sei laut und wild gewesen. Er erzählte, dass Dutzende von Leuten in meinem Haus gewesen seien und am Morgen immer noch da waren, als er aufwachte. Er sagte auch, die Polizei sei gekommen, habe die Party aber nicht aufgelöst, sondern nur darum gebeten, die Musik leiser zu machen. Ich konnte nicht glauben, was ich hörte. Ich wollte sofort zurück nach Hause fliegen, aber meine Eltern baten mich inständig zu bleiben, aus Gründen, die ich hier nicht näher erläutern möchte. Also beschloss ich, die restliche Woche bei ihnen zu bleiben. Als ich schließlich nach Hause zurückkehrte, war ich schockiert über den Zustand des Hauses. Es war ein totales Chaos. Die Wände waren voller Graffiti, der Boden mit Glasscherben bedeckt und die Möbel zerstört. Ich bemerkte auch, dass einige meiner Sachen fehlten. Um nur ein paar zu nennen, die meisten meiner Handtücher und verschiedene Küchengeräte, darunter ein teurer Mixer, den ich fast täglich benutzte. Die folgenden Tage verbrachte ich damit, das Chaos aufzuräumen und eine Liste der gestohlenen Gegenstände zu machen. Es war ein langer und schmerzhafter Prozess. Ich musste mehrere Möbel ersetzen und Wände sowie Böden reparieren. Die Schäden kosteten mich über $10.000 und Airbnb hat mir nie den vollen Betrag erstattet. Später erfuhr ich, dass manche Leute gefälschte Accounts erstellen, um sich gegenseitig positive Bewertungen zu geben. So kann ein schlechter Mieter einen vertrauenswürdig wirkenden Account haben und jemanden täuschen, damit er ihm sein Haus vermietet. Es kostet nur ein paar Dollar an Gebühren, damit es legitim erscheint. Ich glaube, genau das ist mir passiert. Heute gibt es überall gefälschte Bewertungen. Die ganze Erfahrung hat mich traumatisiert und voller Wut zurückgelassen. Ich konnte kaum glauben, dass jemand so grausam und zerstörerisch sein konnte. Es hat lange gedauert, bis ich wieder Vertrauen in Menschen fasste. Und ich habe mein Haus nie wieder vermietet. Das Risiko ist es einfach nicht wert. Meine Tochter Lilly und ich sind Naturbegeisterte. Ich habe ihr versprochen, sie auf eine Reise mitzunehmen, wenn sie gute Noten bekommt. Ich wusste, dass sie eine ausgezeichnete Schülerin ist, also war das eigentlich nur eine Formalität. Ich wusste, dass ich sie mitnehmen müsste. Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass ich noch mehr Lust auf die Reise hatte als sie. Wir waren aufgeregt, das Wochenende in einer abgelegenen Gegend zu verbringen, umgeben von der Schönheit der Appalachen. Wir mieteten eine kleine Hütte über Airbnb. Sie war perfekt, mit einer Veranda, die das ganze Haus umgab und einen beeindruckenden Blick auf die umliegende Landschaft bot. Drinnen war sie gemütlich und rustikal, mit Holzwänden, einem großen Steinkamin und bequemen Möbeln. Es gab nur einen Raum, mit einer Schlafnische in einer entfernten Ecke und einem großen Sofa in der Mitte des Zimmers. Sie war perfekt für uns beide. Der erste Tag war großartig. Wir kamen früh am Morgen an und lernten den Besitzer kennen. Einen älteren Mann namens Rich. Er war wahrscheinlich zwischen 55 und 60 Jahre alt, groß und muskulös, aber auch etwas übergewichtig. Den Rest des Tages verbrachten wir mit Wandern, dem Erkunden des Waldes und dem Plaudern über verschiedene Dinge. Aber am nächsten Abend nahm die Situation eine Wendung zum Schlechteren. Lilly und ich saßen auf dem Sofa vor dem Kamin. Ich las ein Buch und Lilly hörte ihren iPod. Ich hörte, wie jemand an die Tür klopfte. Zuerst war ich verwirrt. Ich wusste nicht, wer um diese Zeit klopfen könnte. Lilly sah mich an. Ich konnte erkennen, dass sie Angst hatte. Ich versuchte zu verbergen, dass ich auch Angst hatte. Ich stand auf und ging zur Tür. Es gab ein kleines Fenster und ich schaute hinaus. Ich sah den Besitzer Rich auf der Veranda stehen. Sofort hatte ich ein ungutes Gefühl. Es war 22 Uhr und schon dunkel. Ich fühlte mich wirklich verletzlich, allein dort draußen zu sein, und ich kannte diesen Mann kaum. Als ich aus dem Fenster sah, bemerkte Rich mich. Also fühlte ich mich gedrängt, die Tür zu öffnen. Ich öffnete die Tür. »Hallo«, sagte Rich. »Entschuldige die Störung, aber ich war in der Gegend wandern.« Sein plötzliches Auftauchen gefiel mir nicht und seine Geschichte erschien mir zu passend. Aber ich versuchte, höflich zu sein. Ehe ich mich versah, trat er ein und blieb am Eingang stehen. Dann schloss er die Tür. Wir unterhielten uns mehrere Minuten lang. Das Gespräch war sehr unangenehm. Ich gab alle möglichen Signale, dass ich mich unwohl fühlte, aber er bemerkte sie nicht. Rich sah mich auf eine sehr beunruhigende Weise an, doch ich versuchte, ruhig zu bleiben. Lilly saß auf der anderen Seite des Zimmers und sah uns ab und zu an. Nach einer Weile sagte ich Rich, dass ich bald schlafen gehen würde. Ein deutliches Zeichen, dass er gehen sollte, aber er weigerte sich. Er machte es sich wie zu Hause bequem, nahm sich sogar etwas von unserem Essen und Trinken und erzählte uns Geschichten aus seinem Leben. Ich versuchte, höflich zu sein, konnte aber das Gefühl der Unbehaglichkeit nicht abschütteln, das in der Luft lag. Lilly wirkte ebenfalls unruhig, und ich konnte spüren, dass sie genauso wollte, dass er ging wie ich. Nach einer Stunde wurde Richs Verhalten erratischer. Er begann, in der Hütte hin und her zu laufen, murmelte vor sich hin und schaute aus dem Fenster. Ich fühlte mich gefangen, allein im Wald mit einem fremden Mann, der sich weigerte zu gehen. Schließlich bat ich ihn, direkt zu gehen, doch als ich das sagte, wurde er wütend und schrie mich an, dass er nirgendwo hingehen würde. Mein Herz raste und Panik ergriff meine Brust. Ich wusste, dass ich etwas tun musste, um Lilly und mich zu schützen. Ich griff nach meinem Telefon in der Hoffnung, Hilfe rufen zu können, aber wie ich schon wusste, gab es in der Gegend keinen Empfang. Wir waren völlig von der Außenwelt abgeschnitten, allein mit einem Fremden, der immer instabiler wurde. Schließlich sagte ich Rich, dass ich die Polizei rufen würde, wenn er nicht ginge. Als ich das sagte, griff er nach seinem Rucksack und stürmte wütend durch die Haustür, die er laut zuknallte. Trotzdem war ich sehr besorgt, dass er zurückkommen könnte. Ich schloss alle Türen und Fenster ab und legte Lilly schlafen. Die ganze Nacht blieb ich wach, hörte die Geräusche des Waldes und wartete darauf, dass Rich zurückkehrte. Am nächsten Morgen packten Lilly und ich unsere Sachen und verließen die Hütte, um nie wieder zurückzukehren. Die ganze Erfahrung hat einen tiefen Eindruck bei uns hinterlassen und ich fühlte mich glücklich, dass wir lebend herausgekommen sind. Im Nachhinein wurde mir klar, dass wir ein Risiko eingegangen waren, indem wir an einem so abgelegenen Ort übernachteten, ohne eine Möglichkeit, im Notfall Hilfe zu rufen. Aber wir lernten eine wertvolle Lektion darüber, wie wichtig es ist, vorbereitet zu sein und sicher zu bleiben, selbst an den schönsten und ruhigsten Orten. Als wir nach Hause kamen, rief ich den Airbnb-Kundendienst an um das Geschehene zu melden. Sie entschuldigten sich und versprachen, Maßnahmen gegen den Besitzer zu ergreifen, weil er ohne Erlaubnis das Grundstück betreten hatte. Außerdem hinterließ ich eine negative Bewertung auf der Website, um andere Reisende vor diesem Mann zu warnen. Ich bin Brent und vor ein paar Jahren machte ich mit meinen Freunden Lyle, Devin und Darren Urlaub. Wir hatten gerade alle unser Studium abgeschlossen und mussten uns entspannen und für eine Weile den Stress der echten Welt vergessen. Man hatte mir die Aufgabe übertragen, die Details der Reise zu planen, weil sie sagten, ich wäre am besten darin. Ich konnte nicht anders als zu denken, dass sie einfach faul waren, aber es war mir egal, ich habe es trotzdem gemacht. Wir benutzten Airbnb, um eine Unterkunft zu finden. Anfangs wollten wir eine luxuriöse Eigentumswohnung oder ein Penthouse mieten, aber nach etwa einer Stunde Suche fiel mir etwas anderes ins Auge. Es war eine ziemlich abgelegene und sehr rustikal aussehende Hütte. Manche würden sagen, sie sei heruntergekommen, aber mir gefiel sie immer besser, je mehr ich die Fotos ansah. Als die Zeit kam, machten wir uns auf den Weg. Es war eine etwa dreistündige Autofahrt und es gab keinen direkten Fahrzeugzugang zur Hütte. Wir mussten parken und zu Fuß dorthin gehen. Es war nur ein etwa 30-minütiger Spaziergang, also keine große Sache. Tatsächlich trug das für mich sogar zum Erlebnis bei. Die Hütte war perfekt, gemütlich, abgelegen und mit einem wunderschönen Blick auf die umliegende Natur. Genau das, was wir brauchten. Sie hatte nur zwei Zimmer, eins mit Etagenbetten und das andere mit einem Queen-Size-Bett. Wir spielten Schere, Stein, Papier um das große Bett. Darren gewann, also bezogen die anderen ihr Zimmer. Darren protzte ein wenig und betrat dann triumphierend das Hauptschlafzimmer. Den ersten Tag verbrachten wir mit Wandern und der Erkundung der Umgebung. Aber nicht alles war Frieden und Ruhe. In der zweiten Nacht begannen merkwürdige Dinge zu passieren. Wir hörten seltsame Geräusche draußen, als würde jemand um die Hütte herumlaufen. Anfangs dachten wir, es seien Tiere, aber je öfter es passierte, desto unwohler fühlten wir uns. Schließlich schliefen wir ein, aber ich wurde durch ein lautes Geräusch aus der Küche geweckt. Ich war mir sicher, dass ein Eindringling da war. Ich stand auf, um nachzusehen, und da sah ich ihn. Eine große Gestalt, ganz in Schwarz gekleidet, die in einem unserer Schränke wühlte. Er machte nicht einmal den Versuch, leise zu sein. Ich weckte meine Freunde, und schnell wurde uns klar, dass wir ausgeraubt wurden. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir waren mitten im Nirgendwo, hatten kein Handysignal und der Eindringling war noch immer in der Hütte. Wir kuschelten uns alle in mein Zimmer und versuchten, einen Plan zu schmieden. Wir suchten im Zimmer nach etwas, das als Waffe dienen könnte. Ich fand eine alte Angelrute im Schrank und einer der anderen entdeckte eine Pfanne. Bewaffnet mit unseren improvisierten Waffen schlichen wir langsam ins Wohnzimmer, wo wir den Eindringling gesehen hatten. Da wurde es noch seltsamer. Der Eindringling war weg, aber wir hatten ihn nicht hinausgehen hören. Vielleicht waren wir so verängstigt, dass wir es nicht bemerkten. Zuerst fühlten wir Erleichterung, weil es so schien, als hätte er nichts mitgenommen. Unsere Sachen waren alle in den Schlafzimmern und er war nicht einmal dort gewesen. Aber dann fiel mir etwas auf. Er hatte die Autoschlüssel auf der Küchentheke liegen lassen. Ich ging nachsehen und sie waren weg. Der Eindringling musste sie mitgenommen haben. Wie gesagt, das Auto war nur 30 Minuten zu Fuß entfernt, aber der Typ hatte bereits einen Vorsprung. Und selbst wenn wir im Dunkeln dort ankämen, was nützte es uns ohne Schlüssel? Wir waren verängstigt. Wir hatten keine Möglichkeit, Hilfe zu rufen und wussten nicht, ob der Eindringling noch in der Nähe war. Wir beschlossen, in der Hütte zu bleiben und gingen am nächsten Tag zu Fuß zu dem Ort, an dem wir das Auto geparkt hatten. Und ja, es war nicht mehr da. Wir liefen weiter die Straße entlang, um Zivilisation zu finden, aber es fühlte sich an, als kämen wir nicht voran. Das Essen und Wasser gingen zu Ende und jeder von uns fürchtete, unserem Peiniger wieder zu begegnen. Dann hörten wir in der Ferne ein Motorengeräusch. Wir waren nervös, aber liefen auf das Geräusch zu. Wir machten dem Auto Zeichen und der Fahrer war so freundlich, die Polizei zu rufen. Sie kamen kurz darauf und wir erzählten von dem Einbruch in der Hütte. Sie durchsuchten die Gegend und fanden schließlich unser Auto verlassen am Straßenrand, mehrere Kilometer entfernt. Den Typen, der es mitgenommen hatte, fanden sie nie. Die Polizei sagte, es habe in der Gegend ähnliche Einbrüche gegeben. Seltsam war, dass es ihm scheinbar nicht ums Geld oder Wertgegenstände ging. Es schien, als machte er es aus Nervenkitzel, als wäre es für ihn ein Spiel. Irgendetwas daran, eine Gruppe von Jungs mitten in der Nacht in einer Hütte stranden zu lassen, fand er offenbar amüsant. Ich frage mich, ob er uns beobachtete, während wir die Straße entlang liefen und sein Werk bewunderten. Es war eine Erleichterung, endlich in Sicherheit zu sein. Aber die Erfahrung hat uns alle geprägt. Wir hatten uns nie so verletzlich und ängstlich gefühlt. Diesen Trip und die Angst, die ich empfand, werde ich nie vergessen, aber auch nicht das Band, das meine Freunde und ich durch das gemeinsame Überleben geknüpft haben. Ich habe vor einigen Jahren ein Haus gekauft. Damals wohnte ich in einer Wohnung, die mir wirklich gefiel. Also beschloss ich, nicht in das Haus zu ziehen, sondern die Wohnung zu behalten und das Haus über Airbnb zu vermieten. Ich hatte es sowieso als Investition gekauft. Es war die eine Hälfte eines Doppelhauses in der Nähe der Innenstadt. Also dachte ich, dass es ein guter Standort für eine kurzfristige Vermietung sei. Es gab viele touristische Ziele in der Nähe. Das Haus war alt, aber das Hauptgeschoss war renoviert worden, bevor ich es gekauft hatte. Es hatte noch immer den klassischen Charme der 60er Jahre mit roten Ziegeln und weißen Fensterläden an den Fenstern. Ich habe die Nachbarn nie wirklich kennengelernt, aber es waren alles Studenten. Also kann ich mir vorstellen, dass wir uns leicht einen Kleinkrieg wegen Ruhestörung hätten liefern können, wenn ich es darauf angelegt hätte. Der Keller war ebenfalls im Originalzustand des alten Hauses. Es war ein dunkler, kalter Raum mit Betonboden, sichtbaren Rohren und Luftkanälen. Die Decke war niedrig, also konnte man ihn kaum für etwas anderes als Lagerung nutzen. Ich bewahrte dort nichts Wertvolles auf, also machte ich mir keine Mühe, die Kellertür abzuschließen, als ich das Haus auf Airbnb stellte. Anfangs war es ziemlich aufwendig, ein Airbnb zu verwalten, weil ich jedes Mal vor Ort sein musste, um den Gästen die Schlüssel zu übergeben. Aber mit der Zeit installierte ich elektronische Schlösser an der Tür, sodass ich jedem Gast oder jeder Gruppe einfach den Code per SMS schicken konnte. Ich stellte immer sicher, dass ich den Code jedes Mal änderte. Ich hatte schon genug Horrorgeschichten über ehemalige Mieter gehört, die zurückkehrten, um neue Gäste zu bestehlen oder zu terrorisieren. Es lohnt sich wirklich, den Code jedes Mal zu ändern. Fast immer übernahm das meine Reinigungskraft. An einem Wochenende wurde das Haus von einem Typen namens Yen gemietet. Er sagte, er sei mit seinem Bruder und seinem Cousin zur Junggesellenparty in der Stadt. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich alles schon ziemlich automatisiert. Ich musste fast nie zum Haus fahren, weil ich eine Reinigungskraft engagiert hatte, die das Haus vor jedem neuen Gast herrichtete. Das, in Kombination mit den elektronischen Schlössern, reduzierte meine Präsenz auf nahezu null. Als es weit war, schickte ich Yen den Code für das Türschloss per SMS. Dann passierte etwas Unerwartetes. Er rief mich an. Ich nahm ab und sagte Hallo. Eine männliche Stimme antwortete: Hey, ich bin Yen. Es ist okay, wenn ein paar Leute mehr hier sind, oder? Klar, aber übertreibt es nicht, antwortete ich lachend. Ich meine, die Nachbarn werden nicht die Polizei rufen oder so, oder? Fragte er. Nein. Normalerweise gibt es da keine Probleme, sagte ich ihm. Dann legte er auf. In dem Moment maß ich dem Gespräch keine große Bedeutung bei, aber im Nachhinein finde ich es ziemlich beunruhigend. Das Wochenende verging ohne besondere Vorkommnisse. Es gab keine Beschwerden von den Nachbarn wegen Lärms. Nichts. Bis Montagnachmittag, als ich einen Anruf von der Reinigungskraft bekam. Ich nahm ab und Joanne, meine Reinigungskraft, war am anderen Ende der Leitung. Sie war völlig panisch. Es klang, als würde sie von einem Rudel Wölfe verfolgt. Sie flehte mich an, zum Haus zu kommen und zu sehen, was passiert war. Ich nahm mir den Nachmittag frei und fuhr zum Haus. Als ich ankam, sah ich Joanne auf dem Bürgersteig stehen, ein paar Häuser entfernt. Ich parkte an der Straße und ging zu ihr hinüber. Sie hatte sich etwas beruhigt, war aber noch immer deutlich aufgewühlt. Ich fragte sie, was los sei, aber das Einzige, was sie sagte, war, ich solle den Keller überprüfen. Ich öffnete die Haustür und drückte sie auf. Es war nicht so schlimm, wie ich erwartet hatte. Es lagen ein paar Bierflaschen herum und wahrscheinlich waren ein paar Getränke verschüttet worden. Es roch nach Party. Ich war noch nicht lange aus dem College, also wusste ich, wie es nach einer durchzechten Nacht aussah. Es war wie eine 5 auf einer Skala von 1 bis 10. Ich ging durch das Haus zum Keller und als ich dort ankam, stand die Tür weit offen, wahrscheinlich von Joanne so gelassen, als sie hinausgerannt war. Vorsichtig stieg ich die Treppe hinunter. Unten angekommen, schaltete ich das Licht an. Eine einzelne Glühbirne hing in der Mitte des Raumes. Ich sah mich um und bemerkte in der entferntesten Ecke etwas, das nicht dorthin gehörte, aber ich konnte nicht genau erkennen, was es war. Ich ging näher heran und als ich es genauer betrachtete, verstand ich, warum Joanne sich so erschreckt hatte. Auf dem Boden war eine Blutlache und mehrere blutige Fußspuren führten zur Treppe. Vielleicht noch verstörender war, dass neben dem Blut ein großer, blutverschmierter Klumpen Klebeband lag. Auch ich bekam es ziemlich mit der Angst zu tun, aber ich riss mich zusammen und rief die Polizei. Dann ging ich hinaus und wartete draußen. Als die Beamten eintrafen, erzählten Joanne und ich ihnen, was wir gefunden hatten und wo. Das Haus wurde für ein paar Tage als Tatort abgesperrt. Die Polizei kontaktierte Jen, aber er hatte eine Ausrede für das, was im Keller war. Außerdem gab es keine Berichte über ein Opfer, also gab es wirklich keine Beweise, um die Ermittlungen weiterzuführen. Deshalb wurde keine Anklage erhoben. Ich meldete den Vorfall jedoch bei Airbnb. Auch wenn wir nichts beweisen konnten, glaube ich, dass in jener Nacht etwas Unheimliches in meinem Keller passiert ist. Und mir läuft jedes Mal ein Schauer über den Rücken, wenn ich daran denke. Ich hatte früher eine Freundin namens Hillary. Wir waren zu diesem Zeitpunkt seit etwas über einem Jahr zusammen, obwohl es noch nicht allzu ernst war. Wir wollten einen kleinen Schritt in unserer Beziehung machen, also beschlossen wir, gemeinsam ein Wochenende wegzufahren. Wir lebten in der Stadt, aber ein paar Stunden entfernt gab es ein kleines Dorf, das interessant aussah. Aus Gründen der Privatsphäre werde ich nicht sagen, wie es hieß. Es war ungefähr im Jahr 2015 und Airbnb wurde gerade sehr populär, also wollten wir es ausprobieren. Nach einiger Suche entschieden wir uns für eine der günstigsten Optionen. Wir wollten die Kosten niedrig halten, aber wir wählten ein Zimmer in einem Haus mit eigenem Bad. Abgesehen davon war alles andere gemeinschaftlich. Das störte uns nicht, denn wir brauchten keine Küche oder ein Wohnzimmer nur für uns. Wir buchten das Zimmer und fuhren am Wochenende dorthin. Das Haus befand sich in einer ruhigen Wohngegend, etwa 15 Minuten zu Fuß vom Zentrum entfernt. Es war ein altes, unscheinbares Haus. Man hätte nie gedacht, dass es ein Airbnb war, nur wenn man es von außen sah. Es hatte zwei Stockwerke, war mit schmutzig weißem Holz verkleidet und hatte grüne Zierleisten um Fenster und Dach. Wir gingen zur Haustür und fanden eine Schlüsselbox an der Wand befestigt. Ich schaute auf meinem Handy nach dem Code, öffnete sie und nahm den Schlüssel heraus. Der ganze Prozess war automatisiert, sodass wir niemandem persönlich begegnen mussten. Dann öffneten wir die Tür und betraten das leere Haus. Unten gab es ein Wohnzimmer und eine große Küche, ordentlich und sorgfältig eingerichtet. Es wirkte, als ob sie kaum benutzt worden waren. Alles sah neu aus. Wir gingen die Treppe hinauf zu unserem Zimmer, immer noch ohne eine andere Person gesehen zu haben. Als wir das Schlafzimmer betraten, stellte ich meinen Rucksack auf den Boden und Hillary tat dasselbe. Dann hörten wir Schritte draußen vor unserer Tür. Es war nichts Besonderes. Wir nahmen an, dass es andere Gäste gab. Ich nahm eine schnelle Dusche und dann gingen wir raus, um die Gegend zu erkunden. Als wir das Zimmer verließen, sahen wir niemanden. Wir verbrachten den Großteil des Tages mit Sightseeing und gingen dann in ein Restaurant zum Abendessen. Es war schon spät, als wir zurück ins Haus kamen. Wir betraten das Haus durch die Vordertür und es schien leer zu sein, wie zuvor. Wir gingen die Treppe hinauf und legten uns schlafen. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, saß Hillary am Bettrand. Wir unterhielten uns eine Weile und schließlich fragte sie mich: "Hast du das letzte Nacht gehört?" "Was gehört?", fragte ich zurück. Dann erzählte sie mir, dass sie mitten in der Nacht aufgewacht sei und jemanden draußen vor unserer Tür gehört habe. Zuerst machte ich mir nicht viele Gedanken. Vielleicht war jemand zur Toilette gegangen. Unser Zimmer war das einzige mit eigenem Bad, also hätte der andere Gast den Flur entlang gehen müssen, wenn er nachts eines benutzen wollte. Aber dann sagte Hillary etwas Beunruhigendes. Sie hatte gehört, wie jemand unsere Tür öffnete. Wir dachten, es musste die Person aus dem anderen Zimmer gewesen sein. Wir nahmen an, es war irgendein Perverser. Wir hatten den Typen noch nicht gesehen, falls es überhaupt ein Typ war. Er blieb einfach immer in seinem Zimmer, wenn wir in der Nähe waren. Ich schlug vor, dass wir abreisen sollten, aber Hillary wollte bleiben. Wir hatten noch viele Dinge vor. Es schien mir keine gute Idee zu sein, aber ich gab nach und wir blieben noch eine Nacht. Wir gingen wieder spät schlafen. Kaum hatte ich meinen Kopf auf das Kissen gelegt, schlief ich ein. Ich wurde davon geweckt, dass Hillary mich sanft schüttelte. Einige Sekunden später verstand ich, warum sie mich geweckt hatte. Wieder hörte man ein Geräusch vor unserer Tür. Jemand rüttelte an der Türklinke. Nicht nur das, es war auch ein metallisches Geräusch zu hören, als ob jemand versuchte, das Schloss zu knacken. Ich sprang auf und rief, dass er verschwinden solle. Dann verstummten die Geräusche und wir hörten Schritte, die sich langsam entfernten. Ich schlug vor, ein paar Minuten zu warten und dann aus dem Haus zu rennen. Hillary war einverstanden. Wir blieben dort, verängstigt, gefühlt eine Ewigkeit lang. Die Minuten zogen sich und wir sahen ständig auf die Uhr. Es war 3.45 Uhr morgens. Wir packten unsere Sachen schweigend zusammen und warfen vorsichtige Blicke aus der Tür. Soweit wir wussten, waren wir allein in diesem Haus mit einem unbekannten Jäger. Noch erschreckender war, dass wir diese Person nie gesehen hatten. Sie war wie ein Geist da draußen, lauerte uns auf und wir wussten nicht, wozu sie fähig war. Der schwach beleuchtete Flur schien leer zu sein. Ich ging zuerst, hielt Hillarys Hand fest umklammert. Jeder Schritt war eine Qual, während wir versuchten, unbemerkt hinauszukommen. Ich zuckte zusammen, als die letzte Stufe der Treppe laut knarrte. In diesem Moment rannten wir zur Tür. Wir stürmten hinaus und machten uns nicht einmal die Mühe, die Haustür zu schließen. Wir stiegen ins Auto und fuhren nach Hause. Am Morgen rief ich den Hausbesitzer an und erzählte ihm, was passiert war. Ich wollte die Polizei rufen und wissen, wer im anderen Zimmer gewohnt hatte. Als ich fertig war mit meiner Schilderung, herrschte Stille am anderen Ende der Leitung. Schließlich sagte der Eigentümer, deutlich bestürzt, dass in dieser Nacht niemand anderes in dem Haus gewesen sei. Wir waren die Einzigen, die ein Zimmer gebucht hatten. Letzten Sommer machte ich mit meinem Cousin André einen Roadtrip. Wir waren beide zu der Zeit an der Uni, obwohl wir auf unterschiedliche Hochschulen im selben Bundesstaat gingen. Die ersten 3 Monate des Sommers arbeiteten wir und dann nahmen wir uns den August frei, um uns zu entspannen und eine Reise zu machen. Unser Plan war, von der Nähe von Chicago bis nach Kalifornien zu fahren, um unseren Onkel zu besuchen, der dort lebte. Es sollte eine mehrtägige Reise werden, aber wir hatten Zeit und wollten sie ein wenig ausdehnen, um das Erlebnis zu genießen. Weder André noch ich waren große Planer, also machten wir uns einfach auf den Weg und beschlossen, alles unterwegs zu regeln. Wir hatten eine Woche eingeplant, um anzukommen. Also waren wir einigermaßen flexibel, wie lange wir an jedem Ort bleiben würden. Am 3. Tag der Reise waren wir bereits in Utah, was bedeutete, dass wir gut in der Zeit lagen. Also beschlossen wir, die Nacht in einem kleinen Ort zu verbringen, von dem keiner von uns je gehört hatte. Ich fuhr, während André auf seinem Handy nach einem Übernachtungsort suchte. Nach etwa 10 bis 15 Minuten fand er nur ein kleines Hotel, das viel zu teuer war. Es sah zwar schön aus, aber wir waren Studenten und es war weit außerhalb unseres Budgets. Dann schaute André bei Airbnb nach und fand einen Ort für weniger als die Hälfte des Hotelpreises. Es war ein kleines Haus mit nur einem Schlafzimmer. Genauer gesagt war es nur das Erdgeschoss eines Hauses, aber das Schlafzimmer hatte 2 Einzelbetten. Also war es perfekt für uns. Ich fuhr weiter, während André mir den Ort beschrieb. Er lag etwa 10 Autominuten von einem winzigen Dorf entfernt und war wirklich ziemlich abgelegen. Es war kaum zu glauben, dass es sich lohnen würde, dort überhaupt ein Airbnb anzubieten. Die Gegend war kein klassisches Reiseziel, also war es nicht überraschend, dass der Ort so kurzfristig noch verfügbar war. André buchte es und wir fuhren weiter. Zu dem Zeitpunkt war es nur noch 1 Stunde Fahrt. Als wir am Haus ankamen, warteten wir im Auto vorne, während André dem Besitzer eine Nachricht schrieb. Wir standen auf einem Schotterweg. Das Haus war hinter ein paar großen Bäumen versteckt, Weiden, glaube ich. Sie wirkten völlig fehl am Platz in der sonst trockenen, trostlosen Landschaft. Das Haus hat 2 Stockwerke, war aus Ton aus gelbem Backstein gebaut und hatte hellbraune Ziegel auf dem Dach. Es gab nur wenige Häuser in der Umgebung, aber ein paar waren da. Nach 1 oder 2 Minuten kam ein älterer Mann hinter dem Haus hervor. Andre und ich stiegen aus dem Auto und gingen auf ihn zu. Er stellte sich als Jack vor, der Besitzer. Er war ein eher kleiner Typ, etwa 50 Jahre alt, mit langem grauem Haar und einer Glatze am Oberkopf. Er war weiß, aber seine Haut war so von der Sonne gegerbt, dass es fast seltsam war, ihn als weiß zu bezeichnen. Er schien freundlich genug und wir erfuhren, dass er im oberen Stockwerk des Hauses wohnte. Wir hatten das Erdgeschoss. Nachdem er uns die Schlüssel gegeben hatte, verschwand Jack wieder hinter dem Haus. Es dämmerte bereits, also blieben André und ich noch eine Weile im Wohnzimmer sitzen und unterhielten uns, bevor wir schlafen gingen. Ich hatte damals Schlafprobleme. Ich konnte nie die ganze Nacht durchschlafen und es war noch schlimmer, wenn ich nicht in meinem eigenen Bett war. Während André tief schlief, wälzte ich mich schlaflos hin und her. Gegen 3 Uhr morgens hörte ich ein Geräusch. Es war die Haustür. Ein langes, quietschendes Geräusch, als würde jemand sie langsam öffnen. Ich lag etwa 30 Sekunden lang still. Dann hörte ich leise Schritte aus dem Wohnzimmer. Ich stand lautlos auf und schlich zur Tür, die einen Spalt offen stand. Ich spähte hindurch und sah den Schein einer Taschenlampe draußen. Jemand suchte nach etwas. Ich konnte die dunkle Silhouette einer Person erkennen, aber keine Details, bis die Taschenlampe das Fenster anstrahlte und ein Teil des Lichts zurückgeworfen wurde. Es war Jack, der Besitzer. Noch erschreckender war, dass ich eine Waffe an seinem Gürtel erkennen konnte. Als ich das sah, ging ich sofort zurück ins Bett und tat so, als würde ich schlafen. Man konnte nicht wissen, wozu dieser Kerl fähig war. Mir wurde klar, wie verletzlich wir waren. Wir waren mitten im Nirgendwo, allein im Haus eines Fremden. Noch schlimmer war, dass André und ich niemandem gesagt hatten, wo wir waren. Ich nehme an, wenn etwas passiert wäre, hätten die Airbnb-Daten geholfen, aber daran dachte ich in dem Moment nicht. Ich lag mehrere Minuten zitternd da, fast am Weinen, bis er schließlich ging. Als ich sicher war, dass er weg war, weckte ich André und flüsterte ihm, was gerade passiert war. Wir verließen lautlos das Haus, stiegen ins Auto und fuhren los. Am nächsten Morgen gingen wir zur Polizeistation, aber sie waren keine große Hilfe. Ich hatte das Gefühl, dass sie in dem Ort keine Fremden mochten. Unsere einzige Option war, es bei Airbnb zu melden, was wir auch taten. Zum Glück wurde er danach von der Plattform ausgeschlossen. Im Auto sprachen wir am nächsten Tag über Jack und darüber, was er in der Nacht vorgehabt haben könnte. Er war nicht ins Schlafzimmer gekommen, also nehme ich an, dass er uns nichts tun wollte. Die einzig logische Erklärung war, dass er uns bestehlen wollte, aber da wir nichts im Wohnzimmer gelassen hatten, nahm er nichts mit. Ich denke, er wollte auch nicht riskieren, uns zu wecken. Wie dem auch sei, es war wirklich furchterregend. Besonders als ich diese Waffe an seinem Gürtel sah. Ich hatte früher eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit meinem besten Freund aus dem College. Es waren ein paar Jahre vergangen, seit wir unseren Abschluss gemacht hatten, aber wir lebten immer noch zusammen in derselben Wohnung, die wir schon während des Studiums geteilt hatten. Sie lag in ausgezeichneter Lage, mitten im Stadtzentrum. Leider verschlechterte sich unsere Freundschaft schließlich aus Gründen, auf die ich nicht näher eingehen möchte. Sagen wir einfach, dass wir zugelassen haben, dass ein Mädchen zwischen uns kam. Es ist schade, wenn so etwas passiert, aber das führte zum Ende unserer Beziehung sowohl als Freunde als auch als Mitbewohner. Also beschloss er auszuziehen. Damit blieb ich mit einer Zwei-Zimmer-Wohnung zurück, die ich mir allein nicht leisten konnte. Ich dachte darüber nach, mir einen neuen Mitbewohner zu suchen, aber sobald ich begann, mich über Airbnb zu informieren, schien das die bessere Option zu sein. Ich rechnete nach und stellte fest, dass ich mehr verdienen würde, wenn ich das Zimmer nur die Hälfte der Zeit vermietete, als mit einem festen Mitbewohner. Das bedeutete etwas mehr Arbeit für mich. Ich müsste sicherstellen, dass immer saubere Bettwäsche und Handtücher für die Gäste bereit lagen. Ich vermutete auch, dass ich etwas ordentlicher sein müsste, als ich es gewohnt war. Sonst könnte ich eine schlechte Bewertung bekommen. Ich dachte aber auch, es könnte aufregend sein, alle paar Tage einen neuen Mitbewohner zu haben. Vielleicht würden interessante Leute kommen. Reisende aus anderen Ländern. Es könnte Spaß machen. Ich legte mein Profil auf der Seite an und lud mehrere Fotos der Wohnung hoch. Es dauerte nicht lange, bis die ersten Buchungen eintrafen. Das war nicht überraschend, denn ich hatte den Preis etwas niedriger angesetzt als andere in der Umgebung. Eine Zeit lang lief alles gut. Ich hatte tolle Erfahrungen mit mehreren meiner Gäste. Einer war ein australischer Rucksacktourist, der sehr unterhaltsam war. Ich war damals 24 Jahre alt, also noch voll im Partyleben. Doch die Dinge nahmen eine dunkle Wendung, als ein neuer Gast eintraf. Er kam an einem Sonntagmorgen. Ich war früh aufgestanden, um eine Waschmaschine anzustellen und das Zimmer vorzubereiten. Gegen 10 Uhr klopfte es an der Tür. Ich öffnete und traf meinen neuen Mitbewohner für die nächsten Tage. Er hieß Jeremy und war ein paar Jahre älter als ich. Ich schätze etwa 30. Er war ein unscheinbarer Typ. Durchschnittliche Größe, kurze Haare, ein paar Tattoos. Seine Kleidung war schmutzig und er hätte eine Dusche gebrauchen können, aber es war nicht unerträglich. Was mir auffiel, waren seine Augen. Sie hatten einen Ausdruck, als wäre er ständig wütend, auch wenn er lächelte. Seine Augen erzählten eine andere Geschichte. Damals maß ich dem keine große Bedeutung bei, aber heute wünschte ich, ich hätte es getan. Wir führten ein paar Minuten lang ein unangenehmes Gespräch, bevor ich ihm sein Zimmer zeigte. Kaum hatte ich ihn allein gelassen, schloss er die Tür und öffnete sie den ganzen Tag nicht mehr. In den folgenden Tagen sah ich Jeremy kaum. Es schien, als würde er praktisch den ganzen Tag und die ganze Nacht schlafen, nur um zu essen und zur Toilette zu gehen. Er war höflich, wenn wir uns begegneten, aber seine Anwesenheit beunruhigte mich. Es wirkte, als würde er etwas verbergen. Aber das war nicht meine Angelegenheit. Bald würde er wieder weg sein, also dachte ich, es wäre am besten, einfach abzuwarten. Vielleicht würde ich ja sogar eine gute Bewertung bekommen, dachte ich. In seiner letzten Nacht war Jeremy wie gewohnt in seinem Zimmer und ich im Wohnzimmer. Im Fernsehen liefen die Nachrichten, ich hörte nur halb zu, während ich auf meinem Handy Instagram durchscrollte. Ich blickte gerade auf, als die Reporterin über einen bewaffneten Raubüberfall sprach, der Anfang der Woche auf der anderen Seite der Stadt stattgefunden hatte. Es war ein ziemlich schweres Verbrechen, da jemand angeschossen worden war. Mir wurde übel, als sie ein Foto des Hauptverdächtigen zeigten. Es war Jeremy. Besorgt, dass er den Bericht aus seinem Zimmer gehört haben könnte, wechselte ich schnell den Kanal. Ich saß einige Sekunden lang in Panik da und versuchte, meine Gedanken zu ordnen. Dann schnappte ich mir mein Handy und verließ sofort die Wohnung. Das Wichtigste war, von ihm wegzukommen. Danach konnte ich die Polizei rufen. Ich lief mehrere Blocks und wählte den Notruf. Keine 5 Minuten später war mein Gebäude von 5 bis 10 Streifenwagen umstellt. Ich blieb auf der anderen Straßenseite stehen und beobachtete, wie sie Jeremy zur Rückseite eines der Polizeiautos führten. Für einen kurzen Moment sah er mich und unsere Blicke trafen sich. Sein Blick durchbohrte mich und ließ mich für einen Augenblick bereuen, die Polizei gerufen zu haben. Ich verfolgte den Fall in den Nachrichten und erfuhr, dass Jeremy zu 5 bis 10 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Meiner Meinung nach eine milde Strafe für das, was er getan hatte. Das sind 5 bis 10 Jahre, bevor er wieder auf freiem Fuß ist. Und es besteht kein Zweifel, dass er weiß, was ich getan habe. Ich habe jeden Tag Angst davor, was er tun könnte, wenn er wieder draußen ist. Das geschah in den ersten Jahren meiner Ehe, bevor wir Kinder hatten. Mein Mann und ich waren damals richtige Reisebegeisterte, deshalb versuchten wir mindestens 2 Reisen pro Jahr zu machen. Es war schwierig, das alles mit unseren Jobs und anderen familiären Verpflichtungen zu planen, aber es war uns beiden wichtig, also haben wir uns bemüht und es geschafft, einige der unglaublichsten Orte der Welt zu sehen. Eine dieser Reisen führte uns nach Miami, Florida. Es war nicht gerade das exotischste Ziel für uns, da wir in Jacksonville lebten, aber wir waren trotzdem aufgeregt. Es war genau die Zeit, in der Airbnb immer beliebter wurde, und wir wollten es unbedingt ausprobieren. Hotels sind in Ordnung, aber sie sind überall irgendwie gleich. Es war etwas spannender, ein echtes Haus in der Stadt zu mieten, die wir erkunden wollten. Der Ort, den wir gewählt hatten, war eine Einzimmerwohnung im Erdgeschoss eines alten Hauses. Das Haus war in mehrere verschiedene Wohnungen aufgeteilt, die alle ebenfalls auf Airbnb angeboten wurden. Es sah auf den Fotos gut aus und die Nachbarschaft hatte einen malerischen Charme. So einen Charme, den man in einem Hotel nicht findet. Wir buchten nur für 2 Nächte, da es eine schnelle Wochenendreise werden sollte. Am Wochenende machten mein Mann und ich die lange Autofahrt von Jacksonville nach Miami. Wir waren am Nachmittag von der Arbeit losgefahren, um zu einer vernünftigen Zeit anzukommen, da es etwa 5 Stunden Fahrt waren. Ich schickte dem Besitzer eine Nachricht, als wir noch etwa 30 Minuten von dem Haus entfernt waren. Er wollte uns die Schlüssel persönlich übergeben. Seitdem habe ich deshalb schon in anderen Airbnbs gewohnt, bei denen es ein ganzes System gibt, um die Schlüssel zu erhalten, ohne jemanden zu sehen. Aber damals war das noch nicht so ausgereift. Als wir in der Nachbarschaft ankamen, war ich ein wenig enttäuscht. Der malerische Charme, den ich erwartet hatte, wirkte eher ungepflegt. Wir kamen am Haus an und der Besitzer wartete auf der Veranda auf uns. Wir stiegen aus dem Auto und gingen zu ihm. Er war ein älterer Mann, wahrscheinlich in seinen 50ern, groß und schlank, mit einer kahlen Oberseite und langen grauen Haaren an den Seiten. Er hatte mindestens einige Tage Bartwuchs, der sich zu einem grauen Bart entwickelte. Er wirkte freundlich genug. Wir führten ein wenig Smalltalk, bevor er uns die Schlüssel gab. Etwas, das ich seltsam fand, war, dass er tatsächlich in der Wohnung lebte, die er vermietete, sie aber gelegentlich anbot, um etwas zusätzliches Geld zu verdienen. Mein Mann war überrascht und fragte ihn, wo er denn wohnen würde, aber er wich der Frage mit einer vagen Antwort aus, wie »Macht euch keine Sorgen um mich« oder »Mir geht es gut«. Ich muss zugeben, dass ich mir Sorgen um ihn machte. Wie schlecht muss jemand finanziell dastehen, um sein eigenes Haus auf Airbnb zu vermieten? Ich bezweifle, dass er etwas deutlich günstigeres finden konnte als das, was wir zahlten, außer er hätte einen Freund oder Verwandten gehabt, bei dem er unterkommen konnte, was keinen Sinn ergab. Jedenfalls nahmen wir die Schlüssel und verabschiedeten uns freundlich, als er ging. Es war noch etwa 6 Uhr abends, also gingen wir essen und machten danach einen Spaziergang entlang der Strandpromenade. Wir hatten den seltsamen Besitzer fast schon vergessen, während wir die Schönheit der Stadt bei Nacht genossen. Gegen 10 Uhr abends beschlossen wir, schlafen zu gehen. Es war ein langer Tag wegen der Fahrt gewesen und wir freuten uns darauf, uns auszuruhen. Ich stieg die 3 oder 4 Stufen der Veranda hinauf und öffnete die Haustür. Mein Mann und ich gingen hinein und schlossen die Tür hinter uns, dann gingen wir ins Schlafzimmer. Ich schlief sofort ein, sobald mein Kopf das Kissen berührte. Mitten in der Nacht wachte ich auf, weil mein Mann mir an den Schultern rüttelte. Er flüsterte mir ins Ohr: »Wach auf, da ist jemand im Haus.« Ich setzte mich auf und konnte draußen vor der Schlafzimmertür die Schritte von mindestens 2 Personen hören. Wir standen schnell auf und schoben die Kommode gegen die Tür, dann setzten wir uns davor und drückten mit unserem Gewicht dagegen, um die Barrikade zu verstärken. Keine 10 Sekunden später begann jemand, gegen die Tür zu klopfen und versuchte, sie zu öffnen. Sie sagten jedoch nichts. Ich wollte die Polizei rufen, aber unsere Handys hatten keinen Empfang und wir fürchteten, wenn einer von uns sich bewegen würde, könnte der andere die Tür nicht mehr halten. Wir blieben dort in einem stillen und gefährlichen Stillstand für eine weitere Minute, bis ich rief: »Was wollt ihr? Verschwindet hier!« Sobald diese Worte meinen Mund verließen, hörten die Schläge auf. Ich konnte Flüstern auf der anderen Seite der Tür hören, aber ich verstand nicht, was gesagt wurde. Dann gingen sie einfach weg. Das Geräusch ihrer Schritte, die sich entfernten, war Musik in meinen Ohren. Als wir sicher waren, dass sie weg waren, rief mein Mann die Polizei. Als sie kamen, erzählten wir ihnen, was passiert war und dass wir keine Beschreibung der Männer geben konnten. Es stellte sich heraus, dass die Polizei den Besitzer des Hauses kannte. Er hatte einige Probleme mit dem Gesetz und es war in der Gemeinde bekannt, dass er ein ernstes Drogenproblem hatte. Ich bin mir nicht sicher, ob sie uns das sagen sollten, aber sie taten es. Meine Vermutung ist, dass der Besitzer des Hauses Geld bei den falschen Leuten schuldete. Und diese Nacht kamen sie, um das Geld einzutreiben oder ihm etwas anzutun. Als sie die Stimme einer jungen Frau hinter der Tür hörten, mussten sie gemerkt haben, dass er nicht da war und sind gegangen. Wir waren ziemlich verärgert über den Besitzer wegen dem, was er uns hat durchmachen lassen. Wir hinterließen eine 1-Sterne-Bewertung, die, wie ich finde, noch zu großzügig war. Leider ist das für ihn nicht das größte Problem. Während der Sommerferien nach meinem 2. Studienjahr beschlossen meine Freunde und ich, eine Reise zu machen. Wir waren zu dritt. Ich, Jenna und Mark. Mark und ich waren Mitbewohner, aber Jenna lebte mit anderen Leuten zusammen. Nach einigem Überlegen entschieden wir uns, nach Pensacola Beach in Florida zu fahren. Wir wohnten in Atlanta, also bedeutete das für uns fast einen ganzen Tag Fahrt. Mark und ich fanden ein Airbnb, das perfekt schien. Es war ein malerisches Häuschen in einer ruhigen Nachbarschaft. Und der Preis lag innerhalb unseres Budgets für einen Aufenthalt von 3 Nächten. Es hatte nur 2 Schlafzimmer, aber im Wohnzimmer gab es ein Futon, also müsste einer von uns dort schlafen. Wir packten unsere Sachen und machten uns auf den Weg. Die Fahrt war lang, aber wir hatten Spaß. Ich fuhr den größten Teil der Strecke, weil wir mit meinem Auto unterwegs waren, und als wir ankamen, war ich ziemlich müde. Wir kamen bei Sonnenuntergang an. Die Sonne stand tief am Himmel. Mark hatte die Wegbeschreibung auf seinem Handy offen, und als wir uns dem Haus näherten, zeigte er darauf. Beim Parken stand ein Mann auf der Veranda. Die meisten Gastgeber hinterlassen die Schlüssel in einem Schlüsselkasten, aber dieser Typ schien die Dinge auf die altmodische Weise zu regeln. Nachdem wir geparkt hatten, gingen wir hin und stellten uns vor. Der Besitzer hieß Jack, und von Anfang an war etwas Seltsames an ihm. Er war ein Mann mittleren Alters mit nervöser Ausstrahlung. Er begrüßte uns mit einem gezwungenen Lächeln und ließ uns schnell ins Haus. Während er uns das Haus zeigte, sah er uns immer wieder genau an und kommentierte kleine, irrelevante Details. Jack bestand darauf, uns wirklich alles im Haus zu zeigen. Zum Beispiel, wie man die Temperatur des Kühlschranks einstellt, wie man den Warmwasserbereiter im Keller neu startet, falls er ausfällt, und sogar zeigte er uns die Sicherungskasten und wie man ihn repariert. Ich hatte noch nie in meinem Leben etwas davon gebraucht. Also wie wahrscheinlich war es, dass so etwas an einem einzigen Wochenende passieren würde? Seine Anwesenheit machte uns allen unangenehm und er blieb mehr als 1 Stunde nach unserer Ankunft. Ich hatte großen Hunger, versuchte aber höflich zu sein und hielt einfach durch. Als Jack endlich ging, packten wir aus und gingen essen. Zurück im Haus setzten wir uns ins Wohnzimmer und unterhielten uns. Jenna und Mark stürmten schnell zu den Zimmern, sodass ich im Wohnzimmer schlafen musste. Das Haus war gemütlich und gut eingerichtet. Es war klein, aber für ein paar Tage ausreichend bequem. Der nächste Tag verlief ohne Zwischenfälle. Wir erkundeten die Stadt, genossen das lokale Essen und kamen abends zurück, um uns zu entspannen und Zeit miteinander zu verbringen. Keiner von uns war ein großer Partygänger, also waren wir tagsüber unterwegs und verbrachten die Abende ruhig. Außerdem hatte sich Mark etwas einen Sonnenbrand geholt und wollte nicht zu viel unternehmen. In der 2. Nacht, während wir im Wohnzimmer saßen und redeten, fiel plötzlich der Strom aus. Es war so abrupt, dass ich zusammenzuckte. Der Fernseher lief im Hintergrund, aber eigentlich unterhielten wir uns nur. Wir holten unsere Handys, um zu prüfen, ob es ein Stromausfall war. Doch als ich aus dem Fenster sah, bemerkte ich, dass die Straßenlaternen noch leuchteten. Die anderen Häuser in der Nachbarschaft hatten auch Licht. Nur bei uns war es dunkel. Wir vermuteten, dass eine Sicherung durchgebrannt war oder ein Stromkreis ausgelöst hatte. Wir lachten, als uns einfiel, dass Jacks Unterricht vielleicht doch nützlich sein könnte. Wir gingen in den Keller und fanden den Sicherungskasten. Sobald ich ihn sah, bemerkte ich, dass kein Schalter umgelegt war. Ich war der Einzige, der Jacks Erklärungen zugehört hatte. Die anderen beiden wussten nicht, was sie tun sollten. Ohne eine andere Idee gingen wir wieder nach oben. Wir setzten uns auf das Sofa und sprachen darüber. Mark wollte Jack anrufen, aber Jenna wollte ihn nicht stören. Es war schon spät und wir wollten nicht wieder eine seiner endlosen Reden hören. Wir beschlossen, ihn morgens anzurufen und zu hoffen, dass er das Problem beheben würde, während wir unterwegs waren. Wir unterhielten uns noch etwa 30 Minuten und genau um 23 Uhr klopfte es an der Tür. Ich ging öffnen und zu meiner Überraschung war es Jack. Er stand da mit einem Lächeln im Gesicht. »Hallo, ich war gerade in der Nähe und habe gesehen, dass kein Licht da ist«, sagte er. Ich antwortete: »Danke, aber wir kümmern uns morgen darum.« Jenna, die hinter mir stand, flüsterte: »Das ist sehr merkwürdig. Wie wusste er, dass kein Licht war, wenn er nicht damit zu tun hatte?« Jenna hatte recht. Es war sehr seltsam, dass er genau in diesem Moment auftauchte, vor allem, weil wir ihn nicht kontaktiert hatten. Er konnte es nicht einfach nur daran erkennen, dass die Lichter aus waren. Das bedeutete nicht unbedingt, dass kein Strom vorhanden war. Ich nehme an, wenn er wusste, dass es ein Problem mit der Elektrik im Haus gab, hat er vielleicht darauf gewartet. Aber warum schlich er dann so lange draußen um das Haus herum? Es war sehr merkwürdig und wir wollten ihn nicht reinlassen. Er blieb noch einen Moment und führte ein belangloses Gespräch, das sich gezwungen und unnötig anfühlte. Wir wollten alle, dass er ging, und nach einigen unangenehmen Minuten verschwand er endlich. Als wir die Tür schlossen, setzten wir uns zusammen, um die Situation zu besprechen. Wir waren uns einig, dass es so aussah, als hätte Jack absichtlich den Strom abgeschaltet, vielleicht als Vorwand, um zu kommen. Wir diskutierten, was wir tun sollten: ihn konfrontieren, die Polizei rufen oder einfach gehen. Am Ende entschieden wir, dass Jack merkwürdig, aber wahrscheinlich harmlos war. Wir blieben noch eine Stunde wach und gingen dann schlafen. Ich klappte das Futon im Wohnzimmer auf und die anderen beiden gingen in ihre Zimmer. Am Morgen, als ich aufstand, ging ich durchs Haus in die Küche. Da bemerkte ich, dass der Strom wieder da war. Die Uhr am Ofen blinkte 12 Uhr, als müsste sie zurückgesetzt werden. Jenna und Mark wachten kurz darauf auf. Wir waren erleichtert, das Problem nicht mehr zu haben. Als ich Jenna sah, wirkte sie, als hätte sie ein Gespenst gesehen. Sie hielt ein Blatt Papier in der rechten Hand. Sie reichte es mir. Darauf stand: "Ich wollte nur die Elektrik reparieren. Jack." Jenna erzählte mir, dass sie das Zettelchen auf dem Tisch neben ihrem Bett gefunden hatte und sicher war, dass es in der Nacht zuvor nicht dort gewesen war. Es versteht sich von selbst, dass wir alle wirklich Angst hatten, besonders Jenna. Was zum Teufel ließ ihn denken, dass es in Ordnung war, so etwas zu tun? Die Elektrik zu reparieren war eine Sache, aber in Jennas Zimmer einzudringen, während sie schlief, war völlig inakzeptabel. Ich weiß immer noch nicht, ob er wirklich gefährlich war, vielleicht nur sozial extrem unbeholfen oder ein Psychopath. Wir konnten kein Risiko eingehen. Die letzte Nacht unserer Reise verbrachten wir in einem Hotel. Es war nicht das, was wir geplant hatten, aber wir waren erleichtert, aus diesem Haus rauszukommen. Wir meldeten den Vorfall bei Airbnb und erklärten unsere Bedenken wegen Jack und dem merkwürdigen Stromausfall. Sie entschuldigten sich und boten uns eine Rückerstattung an, die wir annahmen. Ich heiße Dennis und das ist mir vor 5 Jahren passiert. Mein bester Freund ist Jesse und wir kennen uns, seit wir sehr klein waren. Wir waren Anfang 20, als das passierte. Jesse und ich waren Stadtkinder und hatten beide keine richtige Erfahrung mit der Natur. Trotzdem wollten wir das ändern, also mieteten wir für die Ferien in dem Jahr eine Hütte über Airbnb. Sie war nicht besonders rustikal oder so. Sie hatte Strom, fließendes Wasser und sogar WLAN. Nicht das beste WLAN, aber immerhin. Allerdings war sie ziemlich isoliert. Der nächste Nachbar war mindestens ein paar Kilometer entfernt. Wir hatten uns beide eine Woche freigenommen, hatten die Hütte aber nur für 4 Nächte gemietet. Die Fahrt war lang, etwa 5 Stunden von unserer Stadt entfernt. Als wir die Hütte endlich sahen, war sie genau wie erwartet. Es war nicht ganz das, was man sich unter einer Hütte vorstellt, denn die Außenseite war mit Vinyl verkleidet, nicht aus Holzstämmen, wie man vielleicht denken würde. Aber das war uns egal. Das Wichtigste war die Lage, und die war perfekt. Vom Verandavorplatz hatte man eine tolle Aussicht und das Wohnzimmerfenster ging auf einen kleinen See in der Ferne. Ich parkte das Auto und wir stiegen beide aus. Der Gastgeber hatte uns einen Code für das Türschloss gegeben, also holte ich ihn von meinem Handy und wir gingen den Weg entlang. Als wir zur Tür kamen, fiel mir etwas auf. Das elektronische Schloss an der Eingangstür war etwas kaputt. Es funktionierte noch, war aber sehr locker. Ich gab den Code ein. Die Tür öffnete sich, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man sie mit ein bisschen Kraft hätte aufbrechen können. Es wirkte nicht sehr sicher, aber drinnen gab es noch einen zusätzlichen Riegel. Wir dachten, das wäre ausreichend, also ließen wir es dabei und richteten uns ein. Das Innere war einfach gehalten. Es gab nur einen Raum und eine kleine Galerie oben. Jesse nahm das Zimmer und ich die Galerie, weil Jesse Höhenangst hat. Wir richteten uns ein und standen am nächsten Morgen früh auf. Wir gingen einen der Wege entlang. Er war ziemlich kurz und wir waren vor Mittag fertig. Nach dem Mittagessen suchte Jesse einen anderen Weg, der mit dem Auto nicht weit entfernt war, also fuhren wir dorthin. Es war eine größere, gut angelegte Strecke und wir waren fast den ganzen Tag unterwegs. Als wir fertig waren, wurde es schon dunkel. Auf dem Rückweg hielten wir in einem Restaurant zum Abendessen an, weil wir zu hungrig waren, um in der Hütte zu kochen. Als wir ankamen, war es etwa 1 Uhr morgens und stockdunkel. Auf dem Weg glaubte ich, eine Person gesehen zu haben, die vor unserem Auto wegrannte. Sie war etwa 30 Meter entfernt und ich war mir nicht sicher, ob es ein Tier oder ein Mensch war. Wir waren schon fast bei der Hütte, also wäre das, wenn jemand, definitiv Hausfriedensbruch gewesen. Ich sagte Jesse nichts davon, weil ich mir nicht sicher war, ob ich richtig gesehen hatte. Als wir wieder drinnen waren, unterhielten Jesse und ich uns eine Weile und gingen dann schlafen. Ich stieg die hohe Leiter zur Galerie hinauf, Jesse ging ins Zimmer. Gerade als ich einschlafen wollte, rief mich Jesse. Ich fragte, was los sei, und er bat mich, herunterzukommen. Ich stieg die Leiter hinunter und ging zu seinem Zimmer. Er hatte etwas im Schrank gefunden. Einen Rucksack, der definitiv nicht uns gehörte. Es war ein mittelgroßer Wanderrucksack, der schmutzig aussah. Er hatte einen kleinen Riss an der Seite, aber wir öffneten oder berührten ihn nicht. Es war seltsam, um es vorsichtig auszudrücken. Die Hütte sollte zwischen den Gästen sauber und leer sein, deshalb war es ungewöhnlich, fremde Sachen zu finden. Wir überlegten eine Weile. Vielleicht hatten die vorherigen Gäste ihn vergessen oder die Reinigungskräfte hatten ihn übersehen. Am Ende beschlossen wir, ihn dort zu lassen. Es war nicht unser Problem. Ich ging zurück auf die Galerie und Jesse schloss die Zimmertür ab. Ich muss eingeschlafen sein, denn das nächste, an das ich mich erinnere, ist, dass ich abrupt durch einen Schrei aus Jesses Zimmer aufwachte. Ich sprang aus dem Bett, ging die Leiter hinunter und rannte zu seinem Zimmer, ohne zu wissen, was mich erwartete. Ich riss die Tür auf und schaltete das Licht an. Jesse stand neben seinem Bett und ich sah einen Mann aus dem Fenster springen. Ich konnte ihn nicht richtig sehen, nur seinen Rücken und vielleicht ein Bein. Er war fast schon draußen, als ich ankam. Jesse stand einfach nur da, zitterte und sah blass aus vor Schreck. Er sagte, er sei aufgewacht, weil der Mann auf seinem Bett stand und seine Sachen durchsah. Als Jesse schrie, rannte der Mann davon. Er hatte kurz Schwierigkeiten mit dem Fensterschloss, aber dann schaffte er es, das Fenster zu öffnen und zu springen. Wir waren beide sehr aufgeregt. Es dauerte etwa 10 bis 15 Minuten, bis wir klar denken konnten. Einige Dinge begannen Sinn zu ergeben. Wir vermuteten, dass der Mann heimlich in der Hütte wohnte, ohne dass es jemand wusste. Jesse ging zum Schrank und öffnete die Tür. Der fremde Rucksack war weg. Wir waren uns ziemlich sicher, dass er dem Mann gehörte, der eingebrochen war, oder er hatte ihn gestohlen. Aber wie gesagt, der Rucksack war schmutzig und kaputt, also dachten wir, er gehörte ihm. Wir blieben die ganze Nacht wach, mit eingeschalteten Lichtern, und besprachen, was wir tun sollten. Wir überprüften alle Fenster und Türen, um sicherzugehen, dass sie verschlossen waren. Aber trotzdem hatten wir Angst. Es war bereits 2.30 Uhr und keiner von uns war müde. Sobald die Sonne aufging, packten wir unsere Sachen. Wir hatten vorgehabt, länger zu bleiben, aber keiner wollte auch nur eine Minute mehr dort verbringen. Wir schlossen die Tür so gut wir konnten ab und fuhren weg. Unterwegs rief Jesse den Gastgeber an. Wir erklärten alles, das kaputte Schloss, den Rucksack und den Mann in der Nacht. Der Gastgeber schien sehr überrascht. Er versprach sofort, das Schloss zu reparieren. Außerdem gab er uns eine volle Rückerstattung für den gesamten Aufenthalt. Ich hätte mich auch mit einer Rückerstattung für die nicht genutzte Nacht zufrieden gegeben, also schrieb ich keine schlechte Bewertung. Da er die Sache ernst zu nehmen schien, dachte ich, er verdiene eine Chance, es zu beheben. Wir glauben, dass der Mann, den wir gesehen haben, heimlich in der Hütte lebte, wenn sie nicht vermietet war. Dann, als wir dort waren, wollte er uns vielleicht ausrauben. Ich sah ihn nicht genau, aber Jesse hatte eine bessere Sicht und sah keine Waffe, weder Pistole noch Messer. Das heißt nicht, dass er nicht gefährlich war, wir wissen es einfach nicht genau. Ab und zu schaue ich bei Airbnb nach, ob die Hütte noch verfügbar ist. Zumindest einige Jahre danach war sie noch Betrieb. Sie hatte gute Bewertungen, viele davon nach unserem Aufenthalt. Also glaube ich, dass die den Typen gefasst haben. Oder er ist woanders hingegangen. Oder der Gastgeber hat die Sicherheit so verbessert, dass er abgeschreckt wurde. Ich denke, das ist gut so. Aber ich werde dieses Risiko nicht noch einmal eingehen. Es würde mir viel zu viel Angst machen.